Hallo, Assalamu alaikum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Matcha. Ich bin die Amina.
Ich bin die Hafsa und heute sprechen wir über ein wichtiges Thema. Dazu haben wir einen speziellen Gast eingeladen, der mit uns diese Folge machen wird. Und ja, liebe Dalia, schön, dass du da bist.
Dalia, du bist Jüdin, hast 10 Jahre in Israel gelebt und unter anderem bei der IDF. Genau, aber dazu werden wir heute eh noch näher eingehen. Du bist ja jetzt sehr aktiv und Anti-Zionistin. Und ja, magst du dich selber vielleicht mal vorstellen? Und ja, wir werden ja dann eh näher drauf eingehen.
Ja, gerne. Danke für die Vorstellung und auch vor allem danke für die Einladung.
Danke auch. Danke, dass du gekommen bist.
Ja,
wir freuen uns wirklich sehr.
Ich bin gerne gekommen. Sehr, sehr spannend bei euch. Danke. Ja, also ja, wie du gesagt hast, ich habe jüdische Wurzeln. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Jüdin bin, weil ich nicht praktiziere, aber ich habe jüdische Wurzeln und ich bin mit 18 nach Palästina gegangen, also Occupied Palestine oder Israel, was du gesagt hast, aber ich sag lieber Occupied Palestine, als Zionistin. Also ich komme aus einer sehr zionistischen Familie, sowohl meine Mutter als auch mein Vater und meine ganze Familie waren so eingestellt und ich bin auch so aufgewachsen und bin dann wirklich mit 18 als Zionistin in einen Kibbutz gegangen. Das ist so ein kleines Dorf und habe dort Hebräisch gelernt und bin dann auch später in die Armee gegangen, worauf ich überhaupt nicht stolz bin, aber es war Teil der staatsbürgerlichen Pflichten sozusagen. Ich bin dann mit 19 gegangen und habe 2 Jahre dort verbracht in einer administrativen Tätigkeit.
Okay.
Und habe dann später auf der Uni in Haifa Politikwissenschaften und Geschichte des Mittleren Ostens studiert. Und habe da auch Arabisch gelernt als Teil des Studiums und das ist mir nicht besonders gut gelungen und deswegen hatte ich so Nachhilfeunterricht bei einem palästinensischen Lehrer.
Okay.
Und eines Abends saßen wir zusammen und der hat mir die Geschichte seiner Familie erzählt. Also seine Familie wurde 48 während der Nakba von dem ursprünglichen Dorf vertrieben und hat Unterschlupf in einem Dorf daneben gefunden und wie so üblich 48 durften die Vertriebenen niemals zurück in ihre Dörfer. Also das wurde, Leute, die zurückgekommen sind, wurden erschossen oder es wurde jedenfalls und viele Dörfer wurden sofort total zerstört, sodass es auch nicht möglich war, zurückzukehren. Aber sie sind nicht wie so viele geflüchtet, sondern sie sind eben in einem Nachbardorf geblieben. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich diese Geschichte gehört habe. Ich kannte sie nicht. Also mir wurde immer erzählt, ja.
Also das erste Mal, dass du in Verbindung mit Palästinensern gekommen bist und diese Nakba-Geschichte und diese ganze.
Genau. Ich hatte schon vorher Beziehungen zu, also ich kannte Palästinenser und so weiter, aber niemand hat mir eigentlich die Geschichte der Nakba erzählt vorher.
Okay.
Mhm. Und dann habe ich irgendwie war ich schockiert. Also ich war wirklich schockiert, weil ich also diese Geschichte nicht so kannte. Ich kannte eben die zionistische Geschichte. Und dann habe ich auch überlegt, wie es ihm wohl gehen müsste, in einem Staat zu leben, der seine Vorfahren vertrieben hat und so mit ihm umgeht. Und dann sind mir plötzlich Dinge aufgefallen, die mir vorher nicht aufgefallen sind, weil ich einfach seine Perspektive irgendwie in mir getragen habe. Mhm. Ja, zum Beispiel, wie rassistisch ein jüdischer Staat ist. Also Palästina, also Palästina ist ja ein jüdischer Staat. Und wie rassistisch das eigentlich ist. Und zum Beispiel so Begriffe wie im Norden, im Galil, gibt es wenig jüdische Siedlungen. Und da gibt es eben einen Plan, den nationalen Plan der Judäisierung des Galils.
Hm.
Und solche Begriffe sind mir dann aufgefallen, wenn ich mir gedacht habe, hey, das ist ist total rassistisch einfach. Ja, das. Und dann hat ein Prozess begonnen, der nicht lang gedauert hat. Aber ich bin dann jedenfalls mir war sofort klar, dass Zionismus einfach rassistisch ist und dass ich auf keinen Fall möchte, dass die Selbstbestimmung des jüdischen Volkes, worum es ja im Zionismus geht, auf Kosten anderer Menschen passiert und dass es viel richtiger ist, dafür zu sorgen, dass überall auf der Welt einfach Menschen leben können mit unterschiedlichen Kulturen und so weiter und dass wir einfach so uns dafür einsetzen.
Gehen wir mal zum Ursprung. Du bist ja in Wien geboren, richtig? Und du bist dann, also ist es in Ordnung, wenn ich Israel jetzt in diesem Kontext sage, damit man sich einfach auskennt.
Yeah. Occupied
Palestine, genau. Aber nur, dass man sich einfach auskennt. Yeah. Du bist genau in Wien geboren, du bist dann nach Israel gegangen. Und was hat dich dazu bewegt? Also was waren die Hintergründe, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt nach Israel oder ich trete jetzt zur israelischen Armee bei?
Ja, also meine Mutter ist, also meine Familiengeschichte ist die, dass ich bin eben in Wien geboren, aber meine Großmutter und meine Urgroßmutter mussten 1938 aus Wien fliehen, weil sie jüdisch waren. Die sind zuerst nach Serbien geflohen, weil sie dort Familie hatten. Und meine Urgroßmutter hat immer gesagt, wir müssen weg aus Serbien, weil der Hitler wird nach Jugoslawien kommen.
Okay.
Und die einzige Möglichkeit, die es gab, war nach Palästina zu gehen. Das heißt, sie hatten genug Geld, kauften sich Affidavits, das waren sogenannte Einreisegenehmigungen nach Palästina. Wenn man viel Geld hatte, konnte man sich die leisten.
Und wie kamen sie auf Palästina? War das so offensichtlich, okay, man geht jetzt nach Palästina?
Ja.
Also
ja.
Das war so, okay.
Also die waren, ja, also okay. Die waren irgendwie, das ist eine gute Frage, ja, aber das war irgendwie die Möglichkeit, ja. So,
wenn die man einzige Option, ja, die quasi denen zur Verfügung gestanden ist?
Genau. Okay. Eigentlich schon, ja. Also ich weiß nicht, ob sie nach Amerika gekommen wären und wie sie nun dort gegangen wäre, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, das war ziemlich naheliegend. Und dann sind sie tatsächlich, und der Rest der Familie hat gesagt, hey, die Roja, so hieß meine Urgroßmutter, die spinnt, die ist völlig hysterisch. Natürlich wird Hitler nicht nach Jugoslawien kommen, aber okay, sie hat darauf bestanden und sie hat mit ihrer Familie, ist sie dann nach Palästina gegangen. Und der Rest der Familie war entweder im Konzentrationslager, Hitler ist natürlich nach Jugoslawien gekommen, und der Rest der Familie war entweder im Konzentrationslager.
Also oder war sie doch nicht verrückt?
Nein, sie war nicht verrückt. Sie war die Einzige, die es kommen gesehen hat.
Ja.
Also
ja,
die Einzige, die eigentlich ganz klar war.
Krass.
Ganz klar war.
Ja.
Aber in Palästina angekommen, hat sie dieses Leben nicht gerne gelebt. Also es war Hungersnot, es war zu heiß, sie war ziemlich korpulent, sie kam aus einer reichen Familie, sie hatten zwar Geld mitgenommen, aber eben aufgrund der Hungersnot war auch mit Geld irgendwie nicht viel zu kaufen. Sie hatten einen kleinen Supermarkt eröffnet in Haifa, aber es ging irgendwie nicht das Geld. Und deswegen hat sie, also 45 war bekanntlich der Krieg aus, und 47 hat sie beschlossen, mit ihrer Familie wieder zurückzugehen.
Okay.
Das war damals 47, okay. Ja.
Im
November 47 hat die Nakba schon begonnen. Und das war aber damals nicht möglich. Man konnte nicht einfach, wenn man jüdisch war, also wegfahren. Aus Palästina.
Krass, okay. Wusste
ich auch nicht. Ja.
Und deswegen haben sie gesagt, dass sie nach Ägypten fahren auf Urlaub und dass sie dann wieder zurückkommen. Und in Ägypten sind sie in ein Boot gestiegen, in ein Schiff gestiegen und zurück nach Europa gefahren. Und am Schiff haben sie den Teilungsplan der UNO mitbekommen, also die Abstimmung im November 47.
Okay.
Meine Großmutter war damals aber schon schwanger mit meiner Mutter und ist nicht mit nach Europa gekommen, sondern in Haifa geblieben. Und meine Mutter ist im Jänner 48 in Haifa geboren, also mitten in der Nakba.
Okay.
Und
Gänsehaut.
Ja, ich auch gerade.
Ja.
Okay, krass.
Ja, ja. Und die sind aber dann, als meine Mutter circa 10 Jahre alt war, genau, weiß ich nicht, 58 oder so, 45, 58, sind die auch zurück nach Wien, weil aus dem gleichen Grund meine Großmutter nicht wirklich gerne dort gelebt hat. Und sie hat dann, ihre Eltern haben gesagt, hey, komm doch nach Wien, wir unterstützen dich und so weiter. Und dann ist sie auch nach Wien. Das heißt, meine Mutter ist in Haifa 48 geboren und dann später erst nach Wien. Das heißt, diese Verbindung hat sie, ihre Muttersprache ist auch Hebräisch. Und sie hat auch immer über Occupied Palestine, also über Israel geredet und davon geträumt und so weiter. Also in dem Sinn total zionistisch, ja. Und ich bin, es gibt in Wien eine sozialistische Jugendorganisation, zionistisch. Da war ich dabei und das Ziel war einfach, die Leute dazu zu bringen, die jungen Leute dazu zu bringen, nach Palästina zu gehen. Und ich bin gegangen.
Okay. Okay.
Und als ich übrigens in Palästina angekommen bin, habe ich nicht gewusst, dass ich automatisch eigentlich schon israelische Staatsbürgerin war, weil es ein Gesetz gibt, dass jeder Staatsbürger, der Kinder außerhalb, also israelischer Staatsbürger, ja, genau, der Kinder außerhalb kriegt, die Kinder sind auch automatisch israelische Staatsbürgerinnen.
Und daher deine Mutter, warst du?
Da meine Mutter israelische Staatsbürgerin zum Zeitpunkt meiner Geburt war,
hast du es automatisch?
Hatte ich sie auch, aber ich wusste das gar nicht.
Wie ist man, wie wird man als Judin oder als Jüde geboren?
Es gibt einfach ein, wenn die Mutter jüdischen Glaubens ist, dann
ist man automatisch ein Jüde. Jüdisch, also gehört man dann direkt zu weil es Juden ist meistens immer eine Religion, die sehr, sagt man,
inklusiv.
Ja, genau, also die sind so untereinander eher, also man kann jetzt nicht ganz einfach zum Judentum konvertieren.
Nein, kann man nicht,
Und deswegen, ich habe mal mitbekommen, dass eigentlich, wenn ein Elternmitglied Juden ist, also Jude ist, und man in der Familie geboren wird, dann ist man automatisch Jude, weil man sieht ja Praktizierende, Nicht-Praktizierende.
Genau.
Und in Israel finde ich sehr eher die Nicht-Praktizierenden.
Genau.
Deswegen, das heißt, die Mutter muss Judin sein, der Vater nicht?
Nein, der Vater nicht. Wenn die Mutter Judin ist, das ist also, aber das ist ein religiöser Grund sozusagen. Das ist, ich glaube, was der Zionismus gut geschafft hat, das ist eben nicht religiösen Menschen, die jüdisch sein möchten, eine Alternative zu bieten. Ja? Deswegen glaube ich, ist es letztendlich eine riesige Bewegung geworden.
Ja, der Zionismus.
Der Zionismus, ja. Weil woran denken oder woran macht sich das fest, wenn man nicht religiös ist, dass man jüdisch ist? Also es gibt ja keine wirkliche einheitliche Kultur, weil das kommt ja darauf an, woher du kommst. Es gibt sehr viele aus dem Maghreb, aus Marokko, die haben eine ganz andere Kultur als Leute, die aus Polen, jüdische Menschen, die aus Polen.
Ja, stimmt.
Also kann man überhaupt nicht vergleichen. Also das
stimmt.
Das ist, aber das Interessante ist ja, dass Israel nicht nach diesen religiösen Bestimmungen geht, sondern Israel, also du kannst in Israel einwandern, auch wenn nur dein Vater jüdisch ist oder nur dein Großvater jüdisch ist.
Okay.
Weil sie halt, die Bestrebung ist, so viel wie möglich jüdische Menschen nach Israel zu bringen, damit dieser Staat jüdisch bleibt. Und es geht eigentlich nur um Bevölkerungszahlen, Anzahlen. Und deswegen haben sie auch diese in Wien diese Gruppe von zionistischen Organisationen, die dafür sorgen sollen, dass möglichst viele Leute nach Israel gehen. Damit damit einfach mehr Juden dort leben als Palästinenser und damit dieser Staat weiter einen jüdischen Charakter hat.
Ja, damit einfach der Apartheid-Staat einfach stark bleibt.
Genau.
Und deswegen braucht man ja genug Bevölkerung, damit halt Einwohner und dass mehr Leute die Länder von oder die Häuser von den Palästinensern quasi besiedeln können.
Ja, das auch. Aber ich glaube, was sie von Anfang an wollten, ist sich als demokratisch darstellen.
Okay.
Und das bedeutet, dass sie eine Mehrheit sein müssen. Denn wenn sie keine Mehrheit sind, dann würden bei den nächsten Wahlen vielleicht islamische Parteien gewählt werden. Und dann wäre es aus mit dem jüdischen Charakter.
Ja,
also deswegen.
Wie kam es dazu, dass du in der IDF, in der israelischen Armee gedient hast? Und wie ging es dir dabei oder wie war das dort?
Weil in Israel ist ja auch so, dass Frauen der Armee dienen.
Genau.
Ist das Pflicht?
Ja, genau.
Okay.
Ja, das ist Pflicht. Du musst
ab welchem Alter?
Ab 18.
Okay.
Und Männer dienen 3 Jahre und Frauen dienen 2 Jahre.
Okay, krass.
Und das ist Pflicht, ja.
Genau. Und machen Frauen dann andere Berufe als Männer oder ist das ziemlich
ausgeglichen? Ja, obwohl ich meine, das ist schon lange her jetzt. Zu meiner Zeit war es so, dass es keine Frauen in kämpfenden Einheiten gab. Aber sehr wohl Frauen, die Männer in kämpfenden Einheiten ausgebildet haben. Aber nicht welche, die tatsächlich gekämpft haben.
Okay.
Also es gab schon welche, die einfach an der Waffe Männer ausgebildet haben, aber eben selbst niemals kämpfend waren.
Okay, okay.
Und das ist einfach, also einfach ist es nicht, aber man geht einfach, wird eingezogen und dann gibt es eine Grundausbildung für Frauen, ist das, ich glaube, 4 Wochen, zumindest war das damals, und Männer mindestens, glaube ich, 2 Monate und du machst jedenfalls auch, also in dieser Grundausbildung lernt man auch, an der Waffe umzugehen.
Okay.
Aber ich habe dann nach meiner Grund, also ich habe auf Schieß geschossen auf diese Zielscheiben geschossen, ja. Und auf niemanden sonst, und habe auch nachher nie wieder während des Dienstes eine Waffe besessen.
Oder? Okay, das heißt, eigentlich wird jeder, der seinen Zivildienst, sage ich jetzt mal, beitritt, der muss mit der Waffe, der muss das lernen.
Ja.
Okay. Genau. Okay. Auch wenn jetzt.
Außer du bist religiös zum Beispiel. Also du kannst sagen, du bist religiös und hältst alle Gesetze ein, dann kannst du irgendwie was also ohne Waffe.
Ah, okay. Okay, aber hast du Erinnerungen noch, wie das war? Oder hast du irgendwelche Situationen erlebt in der IDF selber, also in der Zeit?
Ja, viele, viele, viele. Also viele.
Oder was dir am meisten, was dir als Erste in den Kopf schießt von dieser Zeit in der IDF?
Die Grundausbildung, die war sehr, sehr schwer und man hat versucht, irgendwie den Geist zu brechen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo das auch wirklich tatsächlich bei mir gelungen war. Also ich bin dann einfach dort gestanden, in Tränen aufgelöst und habe einfach nur mehr geheult, ja.
Okay, aber was war der Auslöser?
Der Auslöser war, dass ich habe Kälteschwielen bekommen.
Okay.
Während ich hatte Grundausbildung im Winter, ich habe Kälteschwielen bekommen an den Händen und bin zum Arzt und ich wusste nicht, was das ist. Und man durfte nicht, also bei den Gewehrübungen zum Beispiel, Gewehre auseinandernehmen und zusammensetzen, durfte man keine Handschuhe tragen und auch keine Jacken, aber das hat im Freien stattgefunden. Das heißt, ich habe einfach Kälteschwielen bekommen von der Kälte. Und dann hat mir der Arzt gesagt in der Einheit, okay, ich muss jetzt Handschuhe tragen, immer, weil damit das weggeht. Und dann war Appell und beim Appell durfte man keine Handschuhe tragen und ich stand aber mit Handschuhen da und dann hat mein Kommandant mich vor allen 150 Leuten angeschrien und gesagt, warum ich überhaupt hier Handschuhe trage. Und ich hatte nicht mal mehr die Kraft, ihm irgendwas zu, ist es einfach
ja,
nur
natürlich.
Dann rausgestoßen und unter Schluchzen und Dings habe ich ihm dann erklärt, dass ich Kälteschwielen habe und deswegen Handschuhe trage.
Ja. Also du hast so das erlebt, dass einfach der Umgang mit dir selbst als Person einfach hart.
Ja, das Militär einfach, okay, ja, das ist volle Härte. Also du kannst nichts entscheiden, also nichts über dein Leben kannst du entscheiden. Du kannst nicht mal entscheiden, wie lange du auf der Toilette brauchst oder nichts. Ja.
Und heute machen die TikToks. Also,
ja, in der Grundausbildung. Wirklich,
also
ja,
die machen heute die TikToks, also wie das mit dem Krieg ja angefangen. Also nach dem 7. Oktober, die haben jeden zweiten Tag TikToks gedreht.
Ja, ja, es gibt einen großen Unterschied in der, also was die Grundausbildung betrifft. Ja. In der Grundausbildung ist das so, dann danach ist es nicht mehr so. Aber in der Grundausbildung ist es wirklich so, dass sie versuchen, einfach dich zu brechen. Also das ist Sinn und Zweck der Sache, ist einfach den Willen zu brechen. Ja.
Und da findet auch eine gewisse Gehirnwäsche einfach statt, ja, oder?
Sicher.
Kann man schon
sicher
sagen.
Also ja.
Das ist auch diese Härte einfach innerlich, damit du auch mehr... Ja,
du kannst, genau.
Ja. Ist einfach damit dann ein Roboter.
Hast, ja, genau, damit du es einfacher hast, wenn du jemanden abschießt.
Ja. So, auf gut Deutsch.
Auf gut Deutsch, weil ich denke mir oft so, wie haben sie dieses Herz überhaupt? Also auch wenn es jetzt mein Feind wäre und ich sehe ein Kind oder eine Mutter, also das ist ja so weit weg, da musst du wirklich so herzlos sein. Und ich glaube, das kommt ja auch durch die Behandlung.
Ja.
Und das nachdem, auch, dass jeder da durchgehen muss, ist das dann...
Aber das beginnt schon viel früher in Palästina. Das beginnt mit einer, in den Schulen, im Kindergarten, eben einfach diese Entmenschlichung der Palästinenserinnen.
Also das kriegt sie schon früher eingeprägt.
Viel früher. Viel früher.
Und was hast du dann nach deinem Dienst gemacht?
Nach meinem Dienst bin ich zurück in den Kibbutz, habe dort in einer Fabrik in der Exportabteilung gearbeitet kurz und habe dann begonnen zu studieren an der Universität.
Okay, da warst du dann in Haifa.
Genau.
Okay. Genau. Und da konnte man dann auch Arabisch lernen und alles, das war...
Ja, also ja. Politikwissenschaft und Geschichte des Mittleren Ostens übrigens, Ilan Pape war mein Lehrer.
Wirklich?
Ja.
Krass.
Da war er noch in Haifa.
Okay.
Aber man lernte Fusha.
Okay.
Also das Ziel war, Zeitungen zu lesen, Researches zu lesen, nicht mit Menschen sprechen. Das war absolut nicht das Ziel. Ja.
Okay. Hat das vor deinem Professor jetzt, der Palästinenser war, hattest du vorher Kontakt mit Palästinensern oder durch die Militärzeit hattest du da irgendwie einen Kontakt zu den Palästinensern?
Ich hatte eigentlich also im Militär keinen Kontakt persönlich, ja, sondern ich war in einer Einheit, ich war verantwortlich für die Soldatinnen, also die Aufzeichnung, wo jeder Soldat, in welcher Untereinheit sich jeder Soldat befindet, habe da einfach im Büro gesessen.
Okay.
Und wir waren 3 Monate lang in der Wüste Tkoa, das ist besetzte Gebiete, also Westbank. Mhm. Und da sind wir durch Bethlehem durchgefahren. Und es war okay. Mitten in der ersten Intifada eigentlich. Mhm. Also das war, also da, das war mein Kontakt, ja. Okay.
Aber du hast dir nie in der Zeit so Gedanken gemacht, was da eigentlich passiert oder wie das gerade abläuft?
Ich habe mir Gedanken gemacht, weil als ich am Wochenende dann zu Hause war zum Beispiel, gab es die Aussage von Yitzhak Rabin, dass, also während der ersten Intifada, dass man den palästinensischen Jungen, hauptsächlich Männern, die Steine werfen, die Arme und Beine brechen soll und so weiter. Das hat mich schockiert. Das hat mich total schockiert. Also ich war nie jetzt irgendwie hardcore rechts oder so, ja. Aber ich war natürlich Zionistin. Ich war immer für die Rückgabe der besetzten Gebiete. Ich war linke Zionistin einfach, ja, für sofortigen Frieden. Ich wusste, dass das, aber ich habe die Existenz eines jüdischen Staates nicht, ich war für die Zwei-Staaten-Lösung, ja. Also okay. nicht
komplett, dass das palästinensisches Land ist, genau, sondern für
die Zwei-Staaten-Lösung.
Weil mich würde interessieren, wann du begonnen hast, dich als antizionistische Jüdin zu positionieren.
Also dieses Wort habe ich nicht gleich gebraucht, aber ich war sofort nach dem Gespräch mit meinem Arabischlehrer nicht mehr für den jüdischen Staat, das heißt eigentlich Antizionistin. Aber das Wort habe ich eigentlich erst viel später benutzt, ja. Genau.
Also war so innen drinnen einfach das Gefühl.
Ja, also nein, ich wusste, dass ich nicht möchte, dass dieser Staat jüdisch ist, dass ich einen Staat befürworte, wo alle Menschen die gleichen Rechte haben. Und genau.
Das war nach dem Gespräch mit dem Professor?
Ja, das war okay. So, ja. Ja, und dann habe ich halt auch begonnen, mich zu interessieren, was tatsächlich 48 passiert ist, und habe mehr Menschen gefragt. Und ich habe eigentlich in einem Friedensinstitut gearbeitet zu der Zeit und habe Seminare organisiert für deutschsprachige Gruppen, politische Seminare. Und ich bin immer klarer und also meine Programme wurden immer klarer, ja, um das herauszuarbeiten einfach.
Cool.
Und am Anfang haben meine Chefs eigentlich das gar nicht mitbekommen, weil es immer auf Deutsch war.
Mhm.
Aber irgendwann ist es dann rausgekommen, dass wen ich eigentlich einlade und was eigentlich genau gesagt wird. Und dann musste ich gehen. Also dann konnte ich nicht länger dort sein.
Weil okay, jetzt du meinst
Friedensinstitut, ja, okay. Wo ich gearbeitet habe, wo ich die Seminare gemacht habe nebenbei.
Okay.
Und dann habe ich als Fundraiserin bei einer palästinensischen NGO gearbeitet. Da war Azmi Bshara, war damals im Obmann, die Galilei Society, Jamiat al-Jalil. Und als Fundraiserin habe ich dort gearbeitet. Und dort habe ich mich das erste Mal politisch wirklich wohlgefühlt. Also,
okay, und da hattest du auch keine Probleme jetzt in Occupied Palestine?
Solange ich dort gearbeitet habe und mit den Leuten zusammen war, die dort gearbeitet haben, hatte ich keine Probleme. Aber wenn ich dort raus bin und dann meine alten, Bekannten, Familie, Freunde getroffen habe, hatte ich riesige Probleme, weil sie dann halt immer wieder dasselbe gefragt haben, nämlich, warum arbeitest du in einer palästinensischen NGO? Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Und warum machst du das? Und so weiter, ja. Also dann.
Okay. Aber wie hat generell deine Familie reagiert? Und
Die waren schockiert.
Wirklich, okay.
Ja, die waren schockiert, genau. Die waren schockiert, aber ich habe da mein Leben gelebt und sie waren in Österreich, beziehungsweise meine Mutter in Deutschland. Da war nicht viel, also.
Okay, das heißt, du warst alleine in Israel dann in dem Fall, okay.
Genau. Okay. Also ich hatte schon Familie, aber entfernte Verwandte.
Okay.
Und das ist Cousine bis heute so geblieben?
Das ist bis heute, also dass sie schockiert sind?
Ja.
Na, jetzt ist es so, dass sie nicht nur schockiert sind, sondern dass sie den Kontakt mit mir abgebrochen haben. Also seit Jänner 24 haben sie...
Also das war nach dem...
Ja, genau.
Was hat sich geändert? Ich meine, du hast dich ja vorher schon eingesetzt gehabt.
Ich hatte mich vorher eingesetzt gehabt, aber ich hatte es nicht so ernst gemeint. Also ich war nicht politisch aktiv. Ich habe es ernst gemeint, aber war nicht politisch aktiv.
Okay.
So wie nach dem.
Du warst nicht sichtbar quasi in der Öffentlichkeit.
Genau.
Keine Bedrohung.
Ja, genau. Aber im Jänner 24 haben wir dann gemeinsam diese Parlamentsaktion organisiert und Not in Our Name gegründet im Dezember. Und dann habe ich ein Interview gegeben und dann war sofort Schluss. Also mein Vater hat dann vor seinen Freunden in der Kultusgemeinde, in der jüdischen Kultusgemeinde gesagt, für mich ist sie gestorben. Mhm. Meine Mutter hat mir dann im Jänner, ich glaube so um den 20. Jänner eine lange SMS geschrieben, so
24,
ja, so ein paar Tage später.
Das war mitten in der im Aktivismus eigentlich, ja, soweit ich mich erinnern kann.
Genau. Hat sie mir eine Nachricht geschrieben, ich sei eine Nestbeschmutzerin und ich soll, wenn ich wieder aufhöre, politisch aktiv zu sein, kann ich gerne wieder mit ihr Kontakt haben. Bis dahin soll ich gesund bleiben. Tschüss.
Krass.
Hart.
Krass. Das ist ein tiefer Zionismus, den Sie leben, oder?
Ja.
Ja.
Ja, also wo Politik wichtiger ist als und ich hatte vorher, als ich zurückgekommen bin, 2000 bin ich zurück, weil ich es einfach politisch nicht mehr ausgehalten habe in Palästina. Mhm. Und da
2000.
Bist du zurück nach Wien, weil es in Israel nicht mehr ertragbar war?
Also das heißt, von wann bis wann?
87 bis 2000.
87. Aber was genau hast du nicht mehr ertragen können? Also was war so bei dir die Auslöser?
Ich hatte diese palästinensische Perspektive in mir. Das heißt, egal wo ich hingegangen bin, warum ich eigentlich aktiv geworden, weil ich habe mit 13 ein Referat gehalten über den Holocaust. Und habe wahnsinnige Bilder gesehen mit 13, weil ich mich vorbereitet habe über Massenvernichtungen und Massengräbererschießungen und so weiter mit 13. Damals hatte ich versprochen, habe ich mich einfach nur gefragt, wie konnte das überhaupt passieren? Wieso hat niemand irgendwie irgendwas gesagt damals? Also jüdische Holocaust.
Ja. Zweiten Weltkrieg.
Ja. Mhm. Und damals habe ich mir geschworen, dass ich niemals zu so einer schweigenden Masse dazuzählen würde. Also, dass ich niemals schweigen werde, wenn irgendwas passiert. Und das habe ich dann, nachdem ich verstanden habe, was Zionismus eigentlich bedeutet und wie sich Palästinenser fühlen und so weiter, hatte ich dann ständig das Bedürfnis, irgendwas zu sagen. Also angenommen, ich sitze im Kaffeehaus und am Nebentisch wird irgendwie was geredet und ich habe diese Perspektive und denke mir, okay, wenn da jetzt ein Palästinenser, Palästinenserin sitzen würde, wie würden sie darauf reagieren? Wie würden sie sich fühlen? Aha. Und dann hatte ich immer diese Motivation, okay, ich muss jetzt was dazu sagen. Das kann ich jetzt nicht so hier stehen lassen, wie sie reden, wie sie über Palästina reden, wie sie über Palästinenserinnen reden und so weiter, ja. Und das ist extrem rassistisch, weil das zieht sich durch, ja. Ja,
wahrscheinlich, also, wenn du was auch gesagt hast, war dann der Gegenwind auch extrem negativ.
Voll. Also es war wirklich, das war echt. Und dann habe ich gedacht, okay, nein, ich pack das nicht mehr und bin gegangen, ja.
Okay. Darf ich dich fragen, wie du heute damit umgehst, mit diesem Kontaktabbruch von Familie etc.? Weil das ist ja eine schwere Sache.
Ja. Das
kann man jetzt nicht einfach so ignorieren.
Also ich habe es mir schon gedacht, dass das so sein wird. Also ich habe es in Kauf genommen.
Wahrscheinlich auch.
Ich habe mich auch darauf vorbereitet, ja. Ich weiß, dass ich mich, ich habe meinen Vater getroffen im Anfang Jänner. Da war diese Aktion schon geplant und ich habe mich von ihm verabschiedet und habe gedacht,
okay,
who knows, vielleicht ist das letzte Mal, vielleicht sehe ich ihn nicht mehr. Das war nicht das Problem, mein Problem ist eher meine Kinder, weil sie sind hart getroffen, weil es sind ihre Großeltern und wie sie jetzt damit umgehen, dass ihre Großeltern, die sie lieben und die sie einfach, zu denen sie eine Beziehung haben, nicht mehr mit ihrer Mutter reden, das ist besonders meiner Tochter sehr, fällt das bis heute.
Also das heißt, da ist auch kein Kontakt mehr zwischen Großeltern und Enkelkindern?
Doch. Entschuldigung. Sie haben Kontakt, aber es ist extrem schwierig für sie, einfach diesen Kontakt zu halten. Meine Tochter hat sie dann mal konfrontiert, meine Mutter, warum sie das macht, und meine Mutter hat sich halt gerechtfertigt, aber es ist einfach schwierig, sehr schwierig. Ja, das war sehr schwierig für sie.
Aber verstehen das auch deine Kinder in dem Fall, oder ist es so, dass sie kein Verständnis haben
und sie verstehen auf deiner Seite? Voll, sie sind auch auf meiner Seite. Gut. Sie tun sich halt einfach nur schwer mit dieser, mit diesem
Situation.
Mit der Situation und mit dem Abbruch von. Mhm. Also ich verurteile meine Familie dafür, dass sie den Kontakt abgebrochen haben, weil ich ja. hätte ihn nicht abgebrochen. Aber was ich erzählen wollte, ist, als ich zurück bin 2000, gab es ein Familientreffen und meine Familie ist wirklich extrem rassistisch, also nicht nur zionistisch. Ich meine, natürlich, wenn sie zionistisch ist, sind sie auch rassistisch. Ja. Also sie ist auch wirklich nicht nur in Bezug auf Palästinenserinnen und Araberinnen rassistisch, sondern überhaupt einfach rassistisch. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wir sitzen bei meiner Großmutter, die ganze Familie zusammen und meine Großmutter beginnt irgendwas zu sagen, was komplett gegen Palästinenserinnen oder Araberinnen oder Musliminnen, ich weiß es nicht mehr genau. Wieder war mein Impuls da, kann ich nicht. Dann habe ich zu ihr gesagt, hör zu, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir klammern dieses Thema aus und wir reden nie wieder darüber. Oder ich gehe. Und daran haben wir uns immer gehalten. Also wir haben dieses, wenn sie das vergessen hatte und irgendwas zu dem Thema gesagt hat, habe ich sie daran erinnert. Ich gesagt, stopp, wir haben vereinbart, dass wir darüber nicht reden. Sonst bin ich weg. Ich höre mir das nicht an. Ich gehe. Also ich kann das nicht aushalten, ja.
Was kamen zum Beispiel, welche Aussagen? Magst du das so ungefähr, dass man so eine Idee hat?
Ja, das, weißt du, das Übliche. Sie wollen uns alle vernichten. Und was wollen sie eigentlich? Und
okay, das ist, okay, alle sind Terroristen. Alle,
alle sind
okay,
Terroristen, das ist alle sind ungebildet, alle sind
Standard. Weißt du,
ja, Standard.
Ja, krass.
Ja. Und man kann ihnen auch nicht vertrauen, auch so ein Standard, ja. Also, ja.
Wie ist die Atmosphäre, also kurz nochmal zurück, wie ist die Atmosphäre in Israel, wenn jetzt Israeliten auf Palästinenser treffen und sie eigentlich einen schönen Dialog zusammen haben? Passiert sowas? Hast du irgendwie eine Erfahrung in der Richtung? Oder ist es eher so, dass wirklich vom Staat versucht wird, dass da überhaupt keine menschliche Beziehung entsteht zwischen den beiden?
Es wird versucht, dass es keine menschliche Beziehung besteht zwischen den beiden. Es gibt ja auch gemischte Städte, Haifa und so weiter. Mhm. Aber da gibt es dann verschiedene Viertel. Und selbst wenn du ein Nachbarn bist, hast du eigentlich selten Kontakt. Ja? Also sind es wirklich Parallelwelten. Es gibt Projekte, wo man versucht, extrem viele gab es zum Beispiel in den 90er Jahren rund um Oslo, weil das ist einfach EU finanziert und so weiter. Und das fanden die sehr sexy sozusagen, diese, und gibt es ja bis heute verschiedene Organisationen wie Standing Together. Aber ich habe das immer sehr kritisch gesehen, weil bei diesen Treffen eigentlich nur hauptsächlich die jüdische Seite profitiert hat. Weil Palästinenserinnen für Jüdinnen, ich rede jetzt ganz so drüber, ja, ohne jetzt nicht jeden einzelnen Menschen zu meinen, ja, sondern ja, so generell, ja. Weil Palästinenserinnen für Jüdinnen im besten Fall unsichtbar sind.
Okay.
Und dann kommt es zu einer Situation, wo Jüdinnen mit Palästinenserinnen zusammensitzen und plötzlich die Perspektive einer Palästinenserin hören, sehen und wahrnehmen und diese Palästinenserinnen aus der Unsichtbarkeit heraustreten. Und das macht was mit Jüdinnen. Das ist wichtig für Jüdinnen. Aber was macht das für Palästinenserinnen? Gar nichts.
Ja, es ändert ja nichts an der Situation.
Es ändert nichts an der Situation, außer dass man sie dazu benutzt, Jüdinnen klarzumachen, dass sie existieren.
Ja.
Das ist eigentlich eine ziemliche Zumutung.
Ja.
Also es wäre wichtiger, parallel sich weiterzuentwickeln, ja. Also Palästinenserinnen haben ganz andere Dinge, mit denen sie sich beschäftigen möchten, sollten.
Ja.
Wie gehe ich um mit dieser Unsichtbarkeit? Wie können wir gemeinsam als Palästinenserinnen da was entgegensetzen oder was auch immer, ja.
Ja, voll. Also ich will jetzt rüberspringen zu den aktuellen Geschehnissen. Und zwar ab dem 7. Oktober war es ja erstmal sichtbar für die Welt. Davor war es ja eigentlich eh schon 75 Jahre besetzt. Aber es wurde hat erst wie, ich sage jetzt nicht Trend, weil das ist irgendwie schlecht, aber es wurde quasi erst zu einem Thema ab dem Zeitpunkt, wo Israel attackiert wurde. Und davor war das nie ein Thema. Also davor kann man ja mehrere Fälle rausholen. Und wie wir auch immer in den Infoständen gestanden sind und die Leute informiert haben über die aktuelle Situation, war es immer so, war überhaupt kein Wissen über die damaligen Geschehnisse, die Israel auf Palästina gemacht hat oder die passiert sind. Mich würde interessieren, was du zu einem sagen würdest oder zu einem, zu einem sagen würdest, der keine Ahnung hat, was vorher war und was, um was nachher war. Also der einfach da überhaupt nur die Perspektive der Israelin kennt, aber nicht die Perspektive der Palästinenser. Der Israeliten,
ja,
genau.
Ja, ich glaube, was immer wieder gesagt wird, ist, und das ist bewusst so, nicht nur in dem Konflikt so, sondern oft, die Sache ist kompliziert.
Ja, genau.
Das ist kompliziert. Und es ist in Wirklichkeit,
ich habe zu wenig Wissen darüber, dass ich darüber eine Meinung habe.
Keine Ahnung. Und da möchte ich jetzt mal sagen, es ist überhaupt nicht kompliziert. Mhm. Es ist sogar sehr, sehr einfach. Also eine Gruppe von Menschen haben beschlossen, ein Land zu besiedeln, das besiedelt war. Also eine typische Settler-Colonial-Movement. Mhm. Und alles andere folgt aus dieser Tatsache. Ja. Mhm. Und ich mag das vergleichen wie, diese Gleichsetzung. Ja. Naja, es ist, da ist was passiert und dann ist da was passiert und dann muss man, die haben Leute verloren und die haben, da gibt es Aggression und dort gibt es Aggression und beide sind irgendwie gleich. Halte überhaupt nichts von dieser Gleichsetzung, die darauf hinweist, dass es kompliziert wäre. Die Gleichsetzung sagt, da gab's ein Attentat von der Seite, da gab's einen Überfall von der Seite und so weiter und so fort. Und dieses Gleichsetzen, ja, es ist einfach nicht gleichzusetzen. Mhm. Man kann auch nicht zum Beispiel eine Beziehung von einem Ehepaar gleichsetzen, also das macht man auch nicht, ja, wenn der eine Partner übergriffig oder gewalttätig gegenüber dem anderen Partner ist, kann man auch nicht sagen, naja, aber der hat ihn vorher geärgert oder keine Ahnung, ja, sondern da ist es einfach ganz eindeutig, der eine übt Gewalt aus und der andere muss geschützt werden, und dann würde man auch nicht sagen, ja, wo ist die Gleichwertigkeit, ja, und genau so ist dieser Konflikt zu sehen. Es ist ein Settler-Colonial-Konflikt. Und wenn man gar nichts von dem Konflikt weiß, dann rate ich immer, sich das Buch von Ilan Pappe zu nehmen, oder den gibt es auch super auf YouTubes von ihm, und dann sich einfach weiter zu informieren, zu schauen, welche Menschen wurden noch von den Podcasts eingeladen, wo der Ilan Pappe dabei war, und dann findet man meistens so seinen Weg und kann sich sein Urteil bieten.
Findest du, dass Ich weiß eh die Antwort, aber findest du, für diejenigen, die das noch immer denken, findest du, dass Israel das verspricht und das zeigt, was wirklich im Land abgeht?
Das verspricht und zeigt, was wirklich im Land abgeht? Nein, es gibt einen riesigen Körper, der sich nur mit Marketing sozusagen beschäftigt. Hasbara heißt das.
Propaganda.
Ja. Also Marketing Propaganda eigentlich deutlicher. Ja. Propaganda, nicht Marketing, Propaganda. Ja, also das ist ziemlich gut durchdacht und wird einfach weit gestreut und aufgenommen. Es gibt auch es gibt ein wunderbares Buch von Ilan Pappe zum Beispiel, sein letztes Lobbying, wo er genau beschreibt, wie die Verbindungen sind in England und in Amerika, wie diese Gruppen Einfluss nehmen und so weiter und so fort.
Mhm. Also. Mhm. Ja, ich habe davon gehört, also ich kannte das auch nicht, dieses Propagandaprogramm. Wie heißt das?
Hasbara.
Genau. Das sind wirklich Leute, die auf Social Media unterwegs sind, die wirklich für diese Propaganda arbeiten.
Ja.
Und das hat man am Anfang, wie das angefangen hat mit dem Völkermord, also ab dem 7. Oktober, wie das angefangen hat, war ich auch sehr, sehr aktiv auf Social Media und habe auch wirklich mit Leuten gesprochen, geschrieben und so weiter. Und da gab es Leute, man hat gemerkt, das sind programmierte Menschen, die nur da sind, um dich zu zu brainwashen, als wie überhaupt mit dir eine Diskussion zu führen.
Ja.
Und das war so krass. Und dann habe ich das gecheckt und dann war ich so, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich davon erfahren, dass es ein Propagandaprogramm gibt von der israelischen,
zum Beispiel auch nicht.
Ja, vom israelischen Staat, sodass sie Leute auffangen können, international, damit sie israelischer Seite, und da gibt es, es wurde ja dann Werbungen freigeschaltet, es wurden Influencer kontaktiert, ja, gegen Bezahlung, Frau, dass sie für mit Israel stehen. Also das war so, das ist echt krass, und trotzdem haben sie diesen Kampf verloren. Und trotzdem war die Propaganda, sage ich jetzt mal, es war kein Propaganda.
Also den Social Media Kampf verloren.
Genau, also da haben die Palästinenser da eindeutig gewonnen, yeah, weil sie auch die Wahrheit gezeigt haben.
Yeah.
Und am 7. Oktober, da gab es ja die, da gab es ja den Terroranschlag von der Hamas. Mhm. Wie war das? Weil ich persönlich in der ganzen Aktivismuszeit habe diese Videos nie zu Sicht, habe sie nie gesehen.
Ich habe sie mir auch nicht angeschaut. Angeblich gibt es die irgendwo, aber ich habe sie mir auch nicht angeschaut. Ich wusste nur schon am 7. Oktober, dass es eine schlimme Zeit kommt. Das war mir klar.
Mhm.
Ich habe mich schon am 7. Oktober gewundert, wieso es so lange gedauert hat, bis die Armee irgendwie reagiert hat.
Mhm.
Ich glaube, dass wir nicht die Wahrheit wissen über den 7. Oktober.
Also vieles, denkst du, dass das
vieles ist getuscht, aufgedeckt, aber vieles ist nicht aufgedeckt.
Mhm.
Und es ist nicht aufgedeckt, weil Israel es nicht aufdecken will, mhm, und weil es keinen Zutritt für Journalisten und Researcher gibt.
Ja.
Und das lässt auch darauf schließen, dass vieles einfach nicht so ist, wie sie es dargestellt haben.
Mhm. Okay.
Und wie ist es mit deinem Aktivismus? Du warst ja davor schon aktiv, aber wahrscheinlich nach dem 7. Oktober hat dein Aktivismus so richtig angefangen. Und du hast ja auch die Initiative Not in Our Name gegründet.
Ja.
Möchtest du darüber was berichten?
Ja, ich war vorher nicht so sehr aktiv. Ich war eher mit meinen Kindern beschäftigt.
Mhm.
Ich war auch Teil von einer globalisierungskritischen Gruppe, die ATTAC.
Mhm.
Wo ich immer noch Mitglied bin, aber ich habe mich ein bisschen rausgehalten von Palästina.
Okay.
Und am 7. Oktober habe ich beschlossen, dass ich mich nicht mehr raushalten mag, sondern dass ich einfach meine Stimme erheben möchte, weil ich es einfach nicht mehr aushalte, weil ich wusste, was kommen wird. Und wir haben dann Not in Our Name gemeinsam gegründet und haben unsere erste Aktion gemacht. Das war eine...
Mit mehreren Jüdinnen?
Wir waren eine Gruppe von jüdischen Antizionistinnen in Wien und haben es gegründet und haben aber dann beschlossen, dass wir nicht jüdisch bleiben wollen. Also wir wollen...
Okay.
Das Not in Our Name einfach zusammen mit anderen Menschen, die sich da mitmachen wollen, öffnet und waren also nicht wirklich jüdisch.
Quasi jeder ist willkommen.
Jeder ist willkommen, ja. Und wir wollten da keine, und dann waren wir auch ziemlich aktiv, vor allem eben unsere erste Aktion war im Parlament. Wir hatten eine Störaktion geplant anlässlich der Feierlichkeiten im Parlament, der Deklaration der Menschenrechte.
Mhm. Ja, genau, da erinnere ich mich noch.
Ja, und da haben sie also darüber geredet, wie wichtig diese Deklaration ist und Menschenrechte und so weiter und so fort. Und zwei Wochen vorher hat Österreich in der UNO gegen einen Waffenstillstand gestimmt, als eine der wenigen Länder. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele, ich glaube, es waren nur 5. Und wir haben dann einfach diesen Festakt gestört mit Bannern, und wir waren eine Gruppe von 20 Leuten.
Mhm.
Und das war einfach unsere erste Aktion. Wir haben dann ein paar Aktionen gemacht.
Mhm.
Also inspiriert waren wir von Jewish Voice for Peace in Amerika und auch von den Klimaaktivisten, die einfach solche Aktionen einfach gemacht haben.
Ja.
Wir wollten einfach Sachen machen, die Medien, damit wir in die Medien kommen, weil wir wussten, dass die Medien uns nicht covern werden, unsere Sicht der Dinge, dass wir einfach verschwiegen werden. Und es war und ist bis heute extrem schwierig, in die Medien zu kommen. Das ist einfach, sie verschweigen einfach unsere Stimmen, weil unsere Stimmen zu kraftvoll sind, weil sie das Narrativ einfach stören würden.
Ja. Es gab ja die Liste Gaza, die gegründet worden ist, und das war eigentlich auch eine sehr, sehr starke Bewegung, was vor allem die politische Stimme betrifft.
Ja.
Wie kam es dazu, also diese Idee? Was war der Erfolg oder was hat die Liste Gaza gebracht im Endeffekt? So.
Ja, ich habe am Anfang die Idee gar nicht gut gefunden. Also ich habe gefunden, aber das Übliche, wir werden Stimmen wegnehmen, aber wem werden wir Stimmen wegnehmen? Ich habe es dann, als wir dann begonnen haben, aktiv zu werden, habe ich es super gefunden. Es war wirklich eine großartige Initiative. Und es war eine große Initiative. Also es hat sehr viele Menschen einfach dazu gebracht, aktiv zu werden. Und wir haben auch viel erreicht. Was wir eigentlich erreichen wollten, war ja nur, dass Gaza am Stimmzettel steht. Niemand von uns hat eigentlich gedacht, dass wir im Nationalrat landen werden.
Ja. Ganz kurz, um die Zuschauerin ausgehen. Du bist einer der Gründerinnen von Liste Gaza.
Ja, genau. Ja, genau. Und ich wollte eigentlich gar nicht dabei sein. Sally hat dann zu mir gesagt, dass sie unbedingt will, dass ich dabei sein muss, weil es einfach wichtig ist. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die Sally meint, das ist wichtig, okay.
Shout out an Sally.
Ja, und dann hatte ich das Gefühl, es war abgesehen davon, dass es Gaza am Stimmzettel stand, war es eine Ermächtigung. Es war das erste Mal, dass Menschen, Musliminnen mit arabischen Wurzeln oder mit muslimischen Wurzeln sich selbst ermächtigt haben, zu sprechen, Interviews zu geben. Und wir haben ja nicht nur Gaza thematisiert, sondern auch Rassismus gegenüber Musliminnen und Operation Luxor und alles, was damit zu tun hat.
Alles, das was so wichtig. Passiert ist die letzten Jahre.
Ja, das
wie reagieren jüdische Gemeinden auf dein Engagement? Also spürst du da Solidarität oder Ausgrenzung oder ist dazu noch gar nichts gekommen?
Ja, also die jüdische Gemeinde, die offizielle jüdische Gemeinde in Wien, machen jedes Jahr einen Antisemitismus-Report. Und da stand zum Beispiel die Parlamentsaktion als antisemitisch drinnen.
Okay.
Also ich bin da ein absolutes rotes Tuch und niemand hat mit mir Kontakt.
Aber gibt es positive, weil ich meine in England England zum Beispiel sind ja die Juden und Jüdinnen eigentlich sehr aktiv, was Palästina, pro-Palästina sind.
Ja.
Aber gibt es die hier bei uns jetzt gar nicht? Oder?
Nein, gibt es eigentlich nicht. Also Antizionistinnen gibt es eigentlich keine.
Krass.
Also ganz wenige, eine Handvoll.
Ja.
Keine nicht, aber wirklich nur eine Handvoll.
Okay, krass.
Wie grenzt du das eigentlich von Antisemitismus ab? Also Antizionismus von Antisemitismus?
Das ist eh schon alles klar gesagt. Ja. Also Antizionismus ist eben nicht Antisemitismus. Sonst wär's ja.
Aber das wollen sie ja wahrscheinlich.
Also Antizionismus richtet sich gegen Menschen, die glauben, dass dieses koloniale Projekt eine gute Idee ist. Und das ist es nicht. Also das hat aber nichts damit zu tun, dass die Menschen, die dieser Ideologie nachhängen, jüdisch sind. Die meisten. Genau. Übrigens nicht alle, weil es gibt ja auch die christlichen Zionisten. Also, aber sagen wir mal, viele, hauptsächlich Jüdinnen sind, aber wären das, weiß ich nicht, katholische Sekten, dann wäre das würde sich Antizionismus gegen katholische Sekten wenden. Also, das hat genau gar nichts damit zu tun.
Man muss auch nochmal kurz betonen und erwähnen, dass der israelische Staat ja nicht gegen Muslime, also es ist eigentlich wenig Religion jetzt in der ganzen Geschichte, sondern gegen die Palästinenser.
Genau.
Und da sind auch christliche Palästinenser, muslimische Palästinenser. Ja. Natürlich ist die Mehrheit muslimisch, aber trotzdem sind ja auch christliche Palästinenser davon betroffen gewesen, wo auch in Gaza, ich glaube, alle Kirchen sind zerbombt worden.
Ja.
Und es gab sehr viele christliche Opfer, aber it's not about religion.
Das ist kein religiöser Konflikt.
Genau.
Überhaupt nicht. Absolut nicht.
Ja, und das ist halt ein Missverständnis, was sehr viele haben da draußen. Yeah. Dass sie denken, es geht um Muslime und Juden.
Es geht um eine nationale Idee einfach.
Genau. Eine Frage war noch, der Auslöser war ja der Anschlag von der Hamas am 7. Oktober. Und es war am Anfang, gab es dann Meinungen, das sind Terroristen und das ist eine terroristische Gruppe, obwohl, muss man dazu betonen, dass Israel-Besatzung ja seit 75 Jahren herrscht und die Hamas vor 40 Jahren ungefähr gegründet worden ist, also in den 80ern. Viele haben dann mit der Zeit, also nach dem, was jetzt alles passiert ist, haben gesagt, okay, wenn ich so aufwachse in solchen Umständen, ich weiß selber nicht, was ich machen würde oder wie ich reagieren würde. Das Recht hatte natürlich die Tatsache nicht. Deswegen, wie siehst du das?
Du hast es eh auf den Punkt gebracht. Rein rechtlich gesehen haben Palästinenser das Recht, sich zu wehren. Und ich sage jetzt auch dazu, die Pflicht, sich zu wehren. Wenn meine Kinder abgeschlachtet werden, dann muss ich was dagegen tun. Ja?
Ja.
Und das kann ich auch mit der Waffe tun. Rechtlich gesehen ist natürlich zivile Ziele sind rechtlich nicht davon gedeckt. Mhm. Ob das immer so möglich ist, genau den Unterschied zu machen, kann ich verstehen, dass das schwierig ist. Mhm. Ich finde, das ist eine sehr privilegierte Diskussion oder Verurteilung von Menschen, die hier im sicheren Westen sitzen in Österreich und sich anschauen, was da unten abgeht und dann einfach sagen, okay, das ist Terror und das ist nicht Terror und das ist zu rechtfertigen und das ist nicht zu rechtfertigen, weil wir eben nicht wissen, wie wir reagieren würden. Also ich kann dir von mir nicht sagen, ob ich nicht, oder ich nehme stark an, dass ich dazu beitragen würde, dass meine Kinder geschützt sind in Zukunft und ja, dass wir alle ein besseres Leben haben.
Ja.
Und das ist völlig legitim.
Mhm. Ja. Ja. Warum glaubst du, dass hier das Thema so tabuisiert wird? Also
die Hamas.
Genau, also Israel und ja, Palästina, warum sich viele da raushalten. Ich meine, du hast es ja auch schon gefragt, ja, aber warum wir sagen, ja, es ist kompliziert oder ich halte mich da raus.
Mhm. Ich glaube eher, warum sie Angst haben, überhaupt Stellungnahme zu nehmen. Stellung zu nehmen.
Das hat sicher mit der Vergangenheit Österreichs zu tun und damit, dass mit dem Holocaust und mit der historischen Verantwortung, mhm, von der die irgendwie in Österreich halt eingetrichtert wird einfach. Ich persönlich finde nicht, dass jemand, der damals nicht gelebt hat, irgendeine Verantwortung hat, weil wir sind danach geboren. Ich habe keine Verantwortung dafür, was mein Großvater während der Nakba gemacht hat und jemand anderer hat keine Verantwortung dafür, was seine Großeltern während des Holocaust gemacht hat.
Ja,
perfekt.
Wirklich.
Und aber das wird einfach instrumentalisiert, mhm, diese Schuldgefühle der Österreicherinnen. Und ja, und dann besteht einfach die Sorge, dass sie eben als Antisemitinnen bezeichnet werden, wenn sie sich gegen den Zionismus, gegen den Staat Israel stellen.
Mhm. Krass. Also ich glaube auch, dass es ein bisschen davon kommt, dass sie auch Angst haben, dass sie von dem Staat und also gab es ja vor kurzem ich weiß gar nicht, dieses Eurovision.
Ja. Yeah.
Und da war der, ich habe gerade den Namen leider vergessen, JJ, glaube ich, war der Gewinner und der hat sich ja auch geäußert. Und der hat, also ich sehe die Kommentare und denke mir so, das sind wieder diese Propaganda-Programme, das sind Accounts von diesem Programm, das ist ein Wahnsinn, was da, wie die direkt attackieren.
Aber hat die Aussage eigentlich wieder zurückgezogen?
Ja, hat die Aussage
zurückgezogen. Genau, aber wir wissen ja alle, dass das eigentlich nur durch dem, dass er so krass in den Medien kritisiert wurde.
Ja, ja, natürlich.
Und die Medien sind ja auf Seiten Israels, weil, sehr klar. Und das ist ja klar, dass wenn er sowas in den Medien sagt, dass sie jetzt nicht irgendwie eine neutrale Seite zeigen werden, sondern dieses Extreme. Und ich glaube, er hat sie nicht mal böse gemeint, sondern er wollte einfach ein Zeichen setzen, was total und offensichtlich berechtigt ist.
Ja.
Und dann wie ich dann die Kommentare gelesen habe, eben dachte ich so, oh mein Gott, man sieht wirklich diese Accounts,
diese Bots.
Das ist deren Hauptjob, einfach auf Social Media Hass und Propaganda zu verbreiten.
Yeah. Yeah.
Und da hat mir schon ein bisschen leid getan. Also ich war so, okay, der spricht dann und dann die Medien, wie gesagt, attackieren ihn, dann kommt noch dieses ganze Ding. Und das sind eigentlich nur wir als Aktivisten und die wirklich auch die Wahrheit sehen und kennen, die einzigen, die halt bei sowas laut sein können. Und deswegen finde ich es wichtig, wenn man als Einzelpersonen oder jemand, der Reichweite hat oder so, dass man bei sowas eine Stellungnahme nimmt und nicht einfach still ist und gar nichts dazu sagt. Voll. Weil es haben auch viele erst ganz, ganz spät Stellungnahme genommen und haben auch was dazu geäußert und haben gesagt, okay, das, was Israel macht, ist nicht in Ordnung. Das, was Israel macht, ist zu kritisieren, ist ein Völkermord nach einer längeren Zeit, nachdem schon viele getötet worden sind. Und das war auch wieder aus Angst und
genau. Ja, ich glaube, dass besonders, mir ist das total wichtig, was du jetzt gesagt hast, weil ich glaube, dass es wir als Menschen, also ich zum Beispiel, habe Privilegien. Bin österreichische Staatsbürgerin. Mhm. Ich kann, was soll mir passieren? Ja, also wenn ich jetzt aktiv bin, dann okay, meine Familie. Aber viele Leute sprechen nicht, was sie wirklich denken, weil sie Sorge haben, die Nachbarn könnten schlecht über sie denken oder was kann da passieren, ja? Und wenn wir aber nicht reden, wenn wir still sind, dann wird unsere Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt. Das heißt, dass es möglich ist, unsere Meinungsfreiheit einzuschränken, hat sehr viel mit uns selbst zu tun, weil wir das zulassen.
Genau.
Und wir müssen einfach lernen zu sagen, nein, ich sage jetzt meine Meinung, mir ist egal, was du denkst. Und wenn sich dann viele trauen, die Meinung zu sagen, dann kann man diese Meinung auch nicht mehr einschränken.
Ja, und nicht auch brechen. Also ich finde, dass wir, also wenn ich so über die letzten Jahre rückblickend zurückschaue, auch der ganze Aktivismus und alles, was so passiert ist, das war eine so starke Bewegung, die hat sich mit, zwar Anfang waren alle so, soll ich nicht.
Aber ja, mittlerweile kann man nicht mehr wegschauen.
Mittlerweile, also das kann keiner was sagen. Und deswegen, was ich auch noch fragen wollte, war, wie war das, also ich meine, ich weiß es zwar, weil ich auch die Erfahrung gesammelt habe, aber wie war das für dich mit dem Staat? Weil am Anfang waren ja sehr, sehr, sehr starke Einschränkungen und Anzeigen und keine Ahnung was. Und dann wurde es mit der Zeit sehr locker, wenn man gesehen hat, okay, man kann sich mit uns jetzt nicht oder uns einschüchtern. Also Einschüchterungsversuche vom Staat haben nicht wirklich funktioniert. Wie war das bei dir?
Also ich glaube, dass sie das immer noch probieren.
Es Staat wird Österreich oder Israel?
In Österreich. Nein, Israel, hier jetzt die Aktivismus.
Ach so, du meinst in Israel. Ach so.
Nein, Aktivismus in Österreich.
In Österreich,
genau, also hier.
Ja, eben auch. Also ich glaube, dass sie immer noch probieren. Zuerst war From the River to the Sea, Palestine will be free, ein Grund, Demonstrationen aufzulösen.
Ja.
Und ich wurde ein paar Mal eingeladen, um klarzustellen, wie ich das meine.
Okay.
Und dann war ich halt dort und habe klargestellt, wie ich das meine. Und das muss man jedes Mal machen. Mittlerweile ist es aber jede Variante schon ein Grund aufzulösen. Also from the river to the sea, all people will be free. From the river to the sea, we demand democracy.
Mhm.
Alles diese Varianten von from the river to the sea sind Auflösungsgründe.
Intifada war
Intifada ist auch ein Auflösungsgrund, zum Beispiel.
Wirst du da aber anders, wirst du anders behandelt, weil du Jüdin bist?
Ich denke schon. Ich denke schon. Das heißt aber nicht, dass ich, also es fällt vielleicht kürzer aus bei mir, ja. Also niemand denkt, glaube ich, wirklich ernsthaft darüber nach, ob ich jetzt Terror gutheiße oder nicht, sondern das ist ihre Aufgabe. Sie müssen mich da einladen, weil ich das gesagt habe und dann, das ist ein Prozedere einfach, das sich wiederholt und dann bin ich wieder draußen. Mhm. Wenn ich jetzt Muslima wäre oder weiß ich nicht, ägyptische Wurzeln hätte zum Beispiel oder palästinensische Wurzeln, weiß ich nicht, ob das so einfach ginge. Ja. Aber genau deshalb mache ich es auch. Also es ist wirklich oft so, dass ich das Mikrofon nehme und es sage, weil ich nicht möchte, dass irgendwer anderer sich gefährdet oder Menschen, die keinen gesicherten Aufenthaltstitel in Österreich haben, sind überhaupt gefährdet, weil wir sehen das in Deutschland, ist es noch viel schlimmer und ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird wie in Deutschland. Aber da braucht man nur irgendwas posten und man läuft Gefahr, abgeschoben zu werden. Also das sind wirklich ganz furchtbare. Also da müssen wir wirklich dagegen halten, dass das nicht in Österreich so passiert.
Ja. Also ich muss schon sagen, also für meine Erfahrung jetzt hier in diesen letzten 2 Jahren war schon so, dass man also bei mir im Bundesland jetzt konnte man mit den Polizisten und mit den Beamten halt schon kommunizieren. Also ich habe es jetzt nicht schwer gehabt, mit denen zu kommunizieren, weil ich trotzdem, sie haben zwar sich Sachen erlaubt, wie zum Beispiel bei den Demos, die Demos aufgenommen, Video und Ton und Video, also Ton und Bild, sorry. Das war eigentlich rechtlich nicht korrekt so. Mhm. Aber ich dachte mir so, okay, sollen die machen, weil solange es mich nicht einschränkt, solange es nicht meine ganzen, was ich vorhabe, einschränkt oder dass wir auf die Straße gehen und sichtbar sind und für uns, für die Palästinenser einsetzen, sollen sie halt machen. Und sie haben halt versucht, so mit ein paar Sachen uns ein bisschen einzuschränken und ein bisschen uns einzuschüchtern. Aber ich glaube, durch dem, dass wir als Team immer das nie zugelassen haben, wir waren so, ja, okay, ist in Ordnung, macht's es. Ja, okay, ist das, dann war es halt nie wirklich so ein Konflikt. Also es gab einmal, also eine Sache, da waren wir haben einen Infotisch gehabt und da kam die Polizei und hat gesagt, ja, ihr seid 50 Meter weiter weg und ihr habt jetzt die Musik lauter und das geht nicht und ihr dürft nur so viel Dezibel haben und so weiter. Und dann habe ich eine Anzeige nach 4 Monaten oder sowas bekommen nach Hause und ich war so, hä? Das ist nach 4 Monaten, das ist jetzt im letzten Juli gewesen. Und dann habe ich einen Einspruch gemacht. Ich so, also erstens mal...
Ich glaube, das ist sogar gemessen, gell?
Wie viel die haben es gemessen. Ja. Und dann dachte ich so, okay, erstens mal bei einer angemeldeten Veranstaltung in Österreich gibt es keine begrenzte Dezibel-Angabe.
Man muss seine Rechte kennen.
Genau, und dann war es okay. Und dann habe ich auch erwähnt, wir haben ja auch vor Ort, also als Kulanz gegenüber euch, haben wir gesagt, okay, wir überschreiten diese Dezibel nicht. Und ich konnte es aber, der Kollege hat es gemessen und hat es mich mal gezeigt, ob es wirklich die 85 waren. Also ich konnte es ja gar nicht sehen. Was halt, also mit dem Gerät, dass wir das gemessen haben, war das die korrekte Zahl so. Mhm. Und dann kam halt das und dann war das auch Thema von dem Lied von Malcolm Moore, Hinds Hall, das Fuck the Police. Ist es ja unter Kunstfreiheit. Das für denen war es, nee, das ist, also auch der Paragraph, mit dem sie die Anzeige quasi wirklich? Gebracht Krass. Haben, war Echt? Ein...
Weil du das Lied gehört hast, gespielt hast.
Genau, das war auch in der Anzeige drinnen. Natürlich ist sie dann gefallen, die Anzeige. Ich glaube, keine Ahnung, wie viele Anzeigen die gemacht haben, was palästinensische Aktivität betrifft und die dann im Endeffekt gefallen sind. Ja. Aber da war ich so krass, okay, und oft vom Team waren Leute eingeschüchtert und hatten dann Angst, ja, dürfen wir das und sollen wir das? Und ich dachte mir so, okay, stimmt eigentlich, die wissen genau, wie sie wen einschüchtern können. Und wenn man nicht so standhaft ist und sagt, das sind die Gesetze, ich halte mich dran, es ist mir egal, wie das von eurer Seite kommt, dann ist es schwierig. Und auch für den Verfassungsschutz habe ich einmal mal gesprochen, dann habe ich mal mit ihm, also das war nach einem Polizeitreffen, und habe ich gefragt, ich habe eine Frage, wie kann es sein, dass Hamas als terroristischer Verein, weiß was ich, Gruppe gesehen wird in Österreich, aber die israelische Staat nicht, obwohl es genau die gleichen Taten macht, also die gleichen, eins zu eins das gleiche und wenn sogar mehr. Dann haben sie gesagt, das kommt, das entscheiden nicht wir, das kommt von oben. Genau. Und ich war so, okay. Wow. Ich war so, okay. Wenigstens hat das zugegeben. Genau, ich war so, okay. Und da habe ich gecheckt, okay, die sind auch menschlich, ja. Also wenn man mit denen spricht, die sind voll Mensch, du kannst mit denen sprechen. Die sind einfach ihr Job. Und das sagen sie auch, es ist mein Job, ich muss das machen. Die haben einfach das Kommando von oben und das ist Gesetz für den und sie müssen sich dran halten. Was sie jetzt als Mensch für eine Meinung haben, das ist wurscht in dem Moment.
Aber ich weiß nicht, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen orthodoxen Jüdinnen und, wie kann man sagen, normal. Ich weiß normal. Nicht, das ist jetzt schwierig.
Nicht praktizierende.
Nicht praktizierend, oder?
Ja, sicher. Sicher.
Wie siehst du das?
Also es gibt eine Gruppe unter den orthodoxen Jüdinnen, die Nitore Karta heißen, und die sind komplett antizionistisch. Also die sind eigentlich die größte jüdische antizionistische Gruppe.
Sind die in England, oder?
Nein, es gibt es in Palästina, in Amerika gibt es eine große Community, auch in England gibt es eine große Community. Und in England weiß ich zum Beispiel, dass sie die großen Demonstrationen in London finden immer am Samstag statt, also Schabbat, wo sie eigentlich nicht arbeiten dürften.
Okay.
Trotzdem sind sie immer und jede Demo dabei. Und sie müssen zu Fuß gehen, weil sie nicht fahren dürfen am Schabbat.
Genau.
Und sie gehen dahin und demonstrieren mit. Also wirklich Hochachtung, großartig. Ja.
Und in Wien gibt es die auch?
Nein, in Wien gibt es die meiner nein.
Das ist so nicht. Interessant.
Es gibt Orthodoxe, aber die sind nicht antizionistisch. Mhm. Also nicht alle Orthodoxen sind antizionistisch, nur diese Nitore Karta.
Vielleicht wissen das viele nicht, aber der Zionismus ist in Österreich gegründet
worden. Ja, genau.
Also das ist heftig. Vielleicht magst du darüber erzählen, wie das überhaupt zum Zionismus gekommen ist. Wie wurde er gegründet? Er wurde ja von
Theodor Herzl gegründet. Genau. Er ist zwar in Budapest geboren, aber hat hier gelebt und war hier Journalist. Und hat dann die Affäre Dreyfus in Frankreich gecovert als Journalist, wo ein jüdischer Offizier oder Soldat verurteilt wurde, und da gab es einen Mord begangen zu haben, den er gar nicht begangen hatte, und da war sehr viele antisemitische Ressentiments, und daraufhin hat er dann geschlossen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, den Antisemitismus zu bekämpfen weltweit, und das ist eben durch die Gründung eines jüdischen Staates. Und er hat ein Buch geschrieben, Der Judenstaat, und dieses Buch hat er in Wien geschrieben, ja.
Ja, ich kann mich auch das erinnern, dass er zu den damaligen osmanischen Sultan gegangen ist und ihn gebeten hat, dass er quasi Palästina haben möchte.
Genau.
Und er hat es dann abgelehnt, soweit ich jetzt die Geschichte weiß. Mhm.
Ja, es gab verschiedene Ideen. Es gab verschiedene Ideen. Es war auch von Anfang an nicht ganz klar, ob es wirklich Palästina sein muss. Also es gab eine Idee in Uganda, einen jüdischen Staat zu gründen, und verschiedene andere auch. Ich glaube Argentinien vielleicht auch, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls hat er dann aber jedenfalls doch Palästina bevorzugt.
Und was war ich frage jetzt einfach ganz banal, was war jetzt die Lösung im Buch mit den Leuten vor Ort?
Welche Leute vor Ort?
Also die Menschen in...
Welche Leute? Gab es da Leute?
Das
ist doch ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Das ist irgendwie das, was er, aber das stimmt natürlich nicht ganz, weil er hat auch über diese Leute, die dort gelebt haben, geschrieben.
Okay.
Verschiedene Tagebucheinträge gibt's, die ich manchmal heraussuche und zitiere und, also ja, von wir werden sie schon dazu bringen, irgendwie ihr Land zu verlassen, indem wir ihnen halt woanders Arbeit bieten oder keine Ahnung, bis über wir werden sie ausnützen, um unsere, damit sie die gefährlichen Tiere dort fangen, damit wir in Sicherheit leben können, bis über
krass.
Was noch? Bis über sie werden sich freuen, dass wir dort herrschen, weil wir bringen ihnen den Fortschritt.
Obwohl es eigentlich dort schon ganz super war.
Ja,
also die Juden, Christen, Muslime haben miteinander gelebt. Da gibt es auch so Aufnahmen, wo man das sehen kann.
Voll.
Ja.
Und wisst ihr, was wirklich absurd ist? Also das zeigt irgendwie die Absurdität dieses Konflikts. Das ist wirklich, es gab vor dem Zionismus in Palästina sehr viele gemischte Ehen. Also vor allem Jüdinnen, die Muslime geheiratet haben.
Okay, in Palästina.
In Palästina.
Mhm.
Und als dann die Nakba begann und die Vertreibung und das Ethnic Cleansing von Palästinensern, sind diese jüdischen Frauen mit ihren Familien natürlich mit vertrieben worden.
Krass.
Was bedeutet das in den Flüchtlingslagern rundherum? Viele jüdische Frauen auch dabei waren. Also so absurd, ja? Und jetzt, wenn wir das weiterdenken, haben wir ja vorher gesagt, dass Menschen, die eine jüdische Mutter haben, und du kannst aus dem Judentum nicht austreten, nach jüdischem Glauben jüdisch sind. Das heißt, ein Großteil der palästinensischen vertriebenen Menschen haben eigentlich jüdische, mütterlicherseits Abstammung.
Ja.
Also echt extrem absurd. Absurd, wenn man dann mit so einer Idee kommt, dass das jetzt jüdisch sein soll.
Ja.
Also rassenrein. Na, Wahnsinn.
Würdest du nach Israel mal wollen? Also, Entschuldigung, würdest du mal nach Palästina wollen?
So. Ich habe 2015 meine Staatsbürgerschaft zurückgegeben.
2015?
Das wollte ich fragen.
Ja, okay, du hast sie abgelegt.
Ich habe sie abgegeben, weil ich nicht Teil dieses Kollektivs mehr sein wollte.
Okay. Du bist hin und?
Ich bin hin und habe gesagt, hier bitte meine Staatsbürgerschaft auf die Botschaft. Und dann hat sie gesagt, aber warum? Dann habe ich gesagt, weil? Und dann hat sie gesagt, ja, aber warum? Und dann habe ich gesagt, aus politischen Gründen. Und dann hat sie gesagt, ja, und wenn es hier wieder in Österreich Antisemitismus gibt, dann wirst du auf allen Vieren kommen. Und wirst
das ist immer diese Karte. Boah.
Dann habe ich gesagt, weißt du was, nimm einfach die Staatsbürgerschaft zurück und lass mich in Ruhe. Und bin gegangen.
Take it
and leave me. Das war 2015, das konnte ich natürlich machen, weil ich die österreichische Staatsbürgerschaft hatte. Ja.
Das heißt, du dürftest beide haben,
Doppelstaatsbürgerschaft.
Ja, dass ich bei der Geburt schon israelische Staatsbürgerschaft hatte, hatte ich sozusagen und sie nie beantragen musste, weil, aber das wusste ich nicht, konnte ich sie dann behalten.
Gab es Unterschiede hier in Österreich, dass du jetzt israelische Staatsbürgerin warst, als wir davor
nicht.
Und danach?
Nein, nach Palästina fahre, das war eigentlich deine Frage.
Genau.
Und nein, ich fahre erst nach Palästina, wenn Palästina wieder frei ist.
Inshallah.
Und dann fahre ich, inshallah, mit meinen palästinensischen Freunden hin.
Wir gehen alle gemeinsam hin.
Das ist ein Traum.
Ja.
Ja, aber das wird sein und ich werde das erleben. Ich bin zwar älter als ihr, aber auch ich werde das erleben.
Inshallah.
Ja.
Inshallah.
Es ist echt schwierig auch manchmal, weil ich denke mir, dort ist so viel Leid, dass ich mir denke, das wieder aufzubauen, dass es wieder ein schönes Land wird. Dass es wieder so Palästina wird, wie es mal war, ist, glaube ich, sehr, sehr viel zum Arbeiten und sehr viel zum Reparieren, sage ich jetzt mal, weil diese Menschen, so manchmal habe ich mir die Sachen angeguckt und die Sachen, die wir halt so auf Social Media, wir waren ja nicht live dabei, und dann denke ich mir, wie ertragen die das? Wie können die das halten? Also ich denke mir immer wieder, subhanallah, wirklich diese Menschen, die haben so eine Kraft von anderen bekommen.
Die sind so stark.
Also, wirklich,
ich glaube, ohne Glaube.
Ich glaube, ja.
Das ist schwer, das.
Und auch dieses im Winter in den Zelten und du weißt nicht, ob jetzt da eine Bombe fällt und die ganzen Videos, die man sieht, und dann siehst du hier einen Arm und dann. Dann sammeln, oder die Männer, so ganz, die ganzen Sanitäter, sagt man so.
Ja.
Und oder einfach die Männer allgemein, also palästinensische Männer, was die alles machen und wie die einfach die ganzen Leichen von dann, also. Und dann haben die einfach einen Sack voll, nur einfach Reste von einem Kind und so. Also ich denke mir, das tagtäglich zu machen, Trauma über Trauma über Trauma, und dass sie alles rein fressen und einfach, wir müssen jetzt funktionieren, weil es geht hier ums Überleben. Und dennoch machen sie ihre Hochzeiten und dennoch feiern sie an Feiertagen und dennoch lachen sie und dennoch machen sie Witze über die Situationen.
Yeah.
Und dann denke ich mir, krass. Ja. Also ihr seid ganz, ganz weit weg von euren, also eure, ihr seid an einer ganz anderen Stelle als eure Feinde. Weil du ja gesagt hast, du hast mit deinen Familien gesprochen und so weiter, sehen sie das auch so, dass diese ganzen Bilder, die wir von Gaza und von der Westbank bekommen, dass das einfach nur Selbstverteidigung ist und dass das, ja, die müssen sterben, diese Kinder, weil sie Terroristen sind, sind sie auch, also Familie oder Verwandten oder Leute in deiner Umgebung, sehen sie das auch so?
Ja, also ich glaube, wenn sie sehen schon, dass sie das irgendwie nicht so ohne weiteres sagen können, dann sagen sie davor, es tut uns furchtbar leid, dass so viel Leid dort ist, aber wir, es gibt einfach keine andere
Lösung für denen. Lösung, okay. Ja.
Das ist irgendwie.
Ja, das ist die so eine kalte Antwort.
Kalte Antwort, ja.
Genau, kalte Antwort, ja.
Wir müssen sie töten, weil sonst, sonst haben wir kein Land, sonst greifen die ja uns an.
Ja, weil sonst werden wir, ja.
Sterben wir.
Ja. Ja. Ich wollte einfach, weil wir jetzt am Ende angelangt sind, was du generell, also was wünschst du dir für die Zukunft, für Palästina, für Israel, für palästinensisch-jüdische Beziehungen? Was wünschst du dir?
Also ich wünsche mir, dass alle Menschen from the river to the sea gleiche Rechte haben, dass sie gemeinsam leben, dass sie eine Lösung finden, wie sie dort leben wollen. Ich würde ideal einen Staat für alle Menschen eben mir vorstellen, aber ich weiß nicht, ob das nach diesem Genozid überhaupt möglich ist. Ich kann es nicht sagen, da ich aber auch nicht dort leben werde. Entschuldigung.
Ist gut.
Da ich aber auch nicht dort leben werde, kann ich auch nicht sagen, was die Menschen dort einfach gemeinsam entscheiden werden. Das muss man einfach respektieren und das ist das, was dann sein wird. Ja, genau.
Genau. Gibt es eine Botschaft, die du jungen Menschen und Aktivistinnen mitgeben möchtest?
Ja, bleiben wir dran, sind wir mutig, schließen wir uns zusammen. Und wenn wir sicher sind und aus einer privilegierten Position heraus, können wir uns vielleicht mehr trauen.
Ja.
Und einfach mutig sein und immer wieder drüber reden, auch öffentlich bekennen einfach. Ich gehe immer mit Gofia eigentlich, egal wo, weil ich einfach sagen will, das ist normal. Ja, also hier.
Ja. Ein abschließender Geschehnis oder Erinnerung oder eine Sache, die halt sich tief bei dir sich geankert hat, was die palästinensische, ich meine, es gibt natürlich genügend Beispiele, aber was war ein treffender Punkt, der dich zu dieser Gelegenheit, also zu dieser Thematik Palästina-Israel sehr getroffen hat? Ein Beispiel.
Also bei mir ist es, ich bin jedes Mal zu Tränen gerührt eigentlich, wenn Palästinenser mit mir über tatsächlichen Antisemitismus oder über den Holocaust reden, mitfühlend, in dieser Zeit gerade. Oder also dann denke ich, wow, Wahnsinn, also jetzt, wo dieser Genozid in Gaza stattfindet und ich dorthin schaue, trotzdem Anteil nehmen und auch einfach so, ich spüre so eine Wärme und eine Verbindung und auch eine Dankbarkeit, die mich eigentlich immer
trifft. Ja.
Sehr bewegt.
Ja.
Ich wollte nur Danke sagen.
Wirklich,
ja. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du da warst.
Danke für deinen Aktivismus, für deine Stimme. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, auch weil wir in einem Staat leben, wo Muslime halt immer kritisiert werden für das, dass sie sich einsetzen für die Palästinenser. Und als ehemalige Israelitin, dass du da eine laute Stimme bist, vor allem hier in Österreich. Und deswegen, also ist wirklich deine Arbeit, ich schätze das von Anfang an, wie ich auch dich kennengelernt habe und so, ich war so krass und ich war so fasziniert und so dankbar auch, dass es Menschen gibt, die das machen und die sagen Nein zum Zionismus, Nein zu diesem Extrem. Und
du inspirierst so viele.
Ja. Wow. Ja, danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und es war wirklich sehr angenehm mit euch.
Danke.
Und auch sehr inspirierend für mich. Und ich muss euch dankbar sein Und ich mache das, weil ich, weil es mir ein Bedürfnis ist und deswegen, ja.
Ja.
Weil ich einfach glaube, dass es einfach wichtig
das Richtige
ist. Und
das Richtige ist.
Ja. Und das mache ich für mein Seelenwohl auch, ja. Mhm. Und deswegen.
Ja.
Ja.
Ja, danke dir. Wir hoffen, dass ihr sehr viele Informationen und Wissen aus der Folge nehmen konntet. Danke fürs Zuschauen. Auf baldige.
Einfach Mic drop.
Zack. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.